Du fährst nachts nach Hause. Ein Glas Bier vor Stunden. Die Polizei stoppt dich, eine Blutprobe ergibt 0,47 Promille. Knapp unter 0,5. Und trotzdem, Führerschein weg, vorläufig. Kann das sein? Das kann. Und zwar jeden treffen. Nämlich jeden, der glaubt, mit einem Bier am Abend sei man definitiv auf der sicheren Seite. Aber wo genau liegt eigentlich die Grenze zwischen Ordnungswidrigkeit und Straftat? Und was braucht die Justiz wirklich, um dir die Fahrerlaubnis zu entziehen? Ein Gericht aus Schleswig-Holstein hat genau das kürzlich knallhart klargestellt. Das Ergebnis überraschend und für viele Autofahrer auch sehr relevant. Nach dem Intro geht's weiter.
Herzlich willkommen bei Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps und aktuelle Rechtsprechung. Ich bin Michael Kehren, Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren Rechtsanwaltepartnerschaft in Hamburg. Neben mir sitzt mein Kollege Igor Posikow, der sich in der Welt der Promillegrenzen, Fahrverbote und Verkehrsverstöße hervorragend auskennt. Gleichermaßen Fachanwalt für Verkehrsrecht hier in Hamburg und daher unser Experte auf diesem Gebiet. Hallo Igor.
Moin Michael, danke für die Einleitung.
Ja, heute haben wir einen Beschluss aus Schleswig-Holstein mitgebracht. Ja, ein Landgericht hat entschieden, was ein Rotlichtverstoß plus Spurverfehlung sowie Alkoholisierung für Autofahrer bedeuten kann. 0,47 Promille, das klingt erstmal nach wenig, aber war das alles wirklich so klar oder erzähl mal.
Nein, war es nicht. Also zumindest nicht aus meiner Sicht. Also bevor wir in den Fall einsteigen, lass uns kurz bei den Basics anfangen. Ja, wer gelegentlich was über Promillegrenzen liest, stolpert meistens über die Begriffe absolute und relative Fahruntüchtigkeit. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon öfter besprochen. Wer sich also für Details interessiert, kann gerne unsere früheren Folgen zum Thema Trunkenheit im Verkehr einmal anhören. Ich mache es hier kurz. Der Gesetzgeber hat zwei Ebenen geschaffen. Bei 1,1 Promille oder darüber bist du absolut fahruntüchtig. Da steht unwiderlegbar fest und dann ist die Fahrerlaubnis auch weg, wenn man sich strafbar gemacht hat nach Paragraph 316 StGB.
Ja, und dann und unter 1,1 Promille, dann wie sieht's da aus?
Ja, da wird's schon ein bisschen komplizierter. Hier spricht man von der relativen Fahruntüchtigkeit. Die Blutalkoholkonzentration allein reicht dann nicht mehr aus. Es müssen weitere Umstände hinzukommen, die zeigen, die Person war tatsächlich alkoholbedingt fahruntüchtig.
Wenn ich mich richtig erinnere, ja, gibt es bei 0,5 nochmal eine Zwischenstufe.
Ja, absolut. Die 0,5 Promille-Grenze aus dem Paragraphen 24a StVG, das ist die Ordnungswidrigkeitengrenze. Dort gibt es ein Fahrverbot, ein Bußgeld in der Regel, aber das ist noch keine Straftat. Ja, für eine Straftat brauche ich entweder die 1,1 Promille-Grenze oder eben eine konkrete nachgewiesene Ausfallerscheinung, die mit dem Alkohol eben zusammenhängt.
Okay, das heißt, wenn ich mit 0,7 Promille fahre und völlig unauffällig bin, habe ich mich streng genommen nicht strafbar gemacht nach 316 StGB.
In der Theorie ist das so, in der Praxis nicht immer so einfach, ja, aber das Prinzip stimmt schon. Und genau darum geht es in unserem heutigen Fall.
Na, dann bin ich mal gespannt. Dann erzähl uns kurz, was da konkret los war.
Gern. Also, es ist Juni 2025, kurz nach Mitternacht. Ein Mann vom Beruf Lieferfahrer beginnt seinen Arbeitstag. Ja, er fährt einen Mercedes Sprinter. Zuvor war er aber auf einer Party und hat nach eigenen Angaben ein Bier getrunken. Jedenfalls beobachten ihn Polizeibeamte beim Fahren. Und was sehen sie da? Ja, er fährt über eine rote Ampel, die seit mehreren Sekunden rot zeigt. Er blinkt nicht beim Abbiegen und auf einer Brücke gerät er mit dem Fahrzeug zu nah an die rechte Leitplanke. Korrigiert mit einer abrupten Lenkbewegung nach links, kommt dabei mit der halben Fahrzeugbreite auf die Gegenspur und lenkt dann wieder zurück auf seine Fahrspur.
Ja, das klingt aber dann doch schon nach ziemlich viel auf einmal, was er so an Unsicherheiten oder Fehlern zeigt.
Ja, auf den ersten Blick ist das so. Die Polizei hält ihn natürlich dann an. Er reagiert normal auf das Anhaltesignal, bringt das Fahrzeug ohne Probleme zum Stehen. Eine Blutprobe wird dann entnommen, ich glaube um 1 Uhr nachts oder so. Ergebnis 0,47 Promille.
Ist das sogar noch unter der Ordnungswidrigkeitengrenze von 0,5 Promille.
Ja, exakt. Und trotzdem ordnet das Amtsgericht zunächst die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis an. Der Mann legt dann eine Beschwerde ein und beziehungsweise über einen Anwalt eine Beschwerde ein und gewinnt vor dem Landgericht Itzehoe.
Okay, habe ich also richtig verstanden, dass der entscheidende Punkt war, die Fahrfehler wurden nicht als alkoholtypisch eingestuft?
Genau, das hast du gut kombiniert, völlig richtig. Das ist der Kern der Aussage des Gerichts. Das Landgericht sagt, Rotlichtverstöße und Spurverfehlungen sind zwar Fahrfehler, aber sie können auch jedem nüchternen Fahrer unterlaufen. Sie sind eben nicht spezifisch für Alkohol und das ist der entscheidende Unterschied.
Stell dir vor, du fährst nachts auf einer wenig befahrenen Kreuzung, bist müde, abgelenkt vom Navi und fährst über Rot. Passiert. Das macht dich nicht automatisch also zum Trunkenheitsfahrer.
Ja, wenn du ein paar Bier getrunken hast oder was, dann grundsätzlich nicht, ja, laut Landgericht Itzehoe. Und genau das hat es auch gesagt. Und es ergänzt auch bei Nacht, wenn zum Beispiel kaum Verkehr ist, sinkt auch die Aufmerksamkeit für Ampeln, in Anführungsstrichen, bei vielen Fahrern. Das ist menschlich. Das hat sogar das Bundesverfassungsgericht auch mal im Jahr 1995 so festgehalten.
Ah, okay, Igor, aber jetzt müssen wir noch mal ein bisschen tiefer gehen, ja. Das Gericht hat ja nicht einfach gesagt, 0,47 Promille ist wenig, also nichts, ja, sondern was ist tatsächlich da geprüft worden?
Das Gericht hat eine sehr saubere Prüfung gemacht. Erstens, die Blutalkoholkonzentration von 0,47 Promille liegt sogar unterhalb der Ordnungswidrigkeitengrenze. Das haben wir ja festgestellt. Das bedeutet, der Beweismaßstab für alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit muss ja dann besonders hoch sein.
Okay, also je näher man an der Ordnungswidrigkeitengrenze ist oder sogar darunter, desto mehr benötigt die Staatsanwaltschaft, um die Entziehung zu begründen.
Genau so ist es. Also umgekehrt zur 1,1-Promille-Grenze. Je näher du an der 1,1-Promille-Grenze bist, desto weniger Zusatzindizien braucht es. Ja? Also je weiter weg, also zum Beispiel wie hier bei 0,4, desto mehr Beweisindizien werden benötigt, ja, um es nicht allzu kompliziert zu gestalten. Das Gericht sagt, wir brauchen den Nachweis, dass der Fahrfehler dem Beschuldigten ohne Alkohol nicht passiert wäre. Und das war hier eben als Beweis eben nicht zu führen.
Ja, wie war denn der Zustand des Fahrers bei der Polizeikontrolle selbst?
Ja, das ist besonders spannend und ist auch später relevant für unsere Tipps. Weil die Entscheidung des Gerichts sich dazu verhält, heißt es wohl, dass der Mann mit der Polizei gesprochen hat oder sich entsprechend kontrollieren lassen hat. Das ist wichtig, das sollte man sich erstmal merken. Auf jeden Fall waren diese Feststellungen sehr aufschlussreich. Der Feststellungsbogen der Polizei und der ärztliche Befundbericht zeigen unauffällige Koordination, sichere Orientierung, normale Reaktionen, geordneter Denkablauf und solche Geschichten. Ja, das, was die Ärzte eben üblicherweise abprüfen. Der Arzt, der die Blutprobe entnommen hat, hat als Gesamteindruck sogar notiert, dass es nicht überprüfbar ist, was das Gericht so deutet, dass für ihn schlicht überhaupt keine Auffälligkeiten erkennbar waren.
Das heißt also, weder die Fahrfehler noch der körperliche Zustand haben direkt auf Alkoholeinfluss hingedeutet. Ja, der Beschuldigte wirkte also, so wie ich das jetzt verstehe, schlicht normal.
Ganz genau so ist es. Und das ist kein Detail am Rande. Ja, das ist nämlich die entscheidende Weichenstellung. Das Gericht sagt, wenn der Beschuldigte koordiniert, orientiert, unauffällig ist und die Fahrfehler erklärbar sind durch Unachtsamkeit oder Ablenkung oder meinetwegen auch Müdigkeit, dann reicht das alles zusammen nicht für den dringenden Tatverdacht, der benötigt wird für eine vorläufige Fahrerlaubnisentziehung.
Was mich interessiert, die abrupten Lenkbewegungen auf der Brücke. Das klingt jetzt nach der Schilderung doch erstmal doch schon recht schlimm. Ja, warum reicht das nicht? Also so Schlangenlinienfahren ist ja eigentlich schon so ein Anzeichen.
Ja, das ist echt eine gute Frage, weil das Gericht das auch berücksichtigt hat. Ja, das Gericht unterscheidet da zwischen gleichmäßigen Schlangenlinien. Das ist ein klassisches Alkoholmuster, so wenn man es so sehen will. Und abrupten Korrekturbewegungen. Letztere deuten eher auf Unachtsamkeit hin, nicht auf Alkohol. Denn ein Lieferfahrer, frisch auf der Nachtschicht sozusagen mit dem Navi beschäftigt, ist eine völlig plausible alternative Erklärung. Und die muss das Gericht natürlich berücksichtigen.
Ja, okay. Kann ich so auch wiederum nachvollziehen. Ne? Jetzt zum wichtigen Teil für unsere Hörer. Was heißt das Urteil oder der Beschluss konkret für jemanden, der morgen in eine ähnliche Situation gerät?
Ja, das sind tatsächlich mehrere Punkte. Das Urteil stärkt die Rechte von Beschuldigten in sogenannten Grenzwertfällen. Ja, wenn du bei unter 0,5 Promille angehalten wirst und keine deutlichen alkoholtypischen Auffälligkeiten zeigst, ist eine vorläufige Fahrerlaubnisentziehung und später auch eine endgültige rechtlich eher wackelig und gut angreifbar.
Ja, was wäre denn dann ein alkoholtypischer Fahrfehler im Unterschied zu dem, was du jetzt die ganze Zeit zuvor erzählt hast?
Also die klassischen Beispiele, gleichmäßige Schlangenlinien auf gerader Strecke oder geradeausfahren in Kurven und solche Geschichten, das sind typische Fahrfehler, die dem Alkohol zugeschrieben werden, aber es gilt natürlich auch das, was die Polizeibeamten später feststellen und zwar im Gesamtverhalten der Person nach der Anhaltesituation, zum Beispiel fehlende Reaktion auf Umgebungsreize, starker Alkoholgeruch kombiniert mit glasigen Augen, schwankender Gang. Solche Muster, die werden natürlich auch beachtet und das schreibt die Polizei auch ganz klar in die Ermittlungsakte rein.
Ja, okay, klar. Ja, was kannst du sonst noch aus der Entscheidung des Landgerichts Itzehoe ableiten?
Ja, also für Betroffene, wenn die Fahrerlaubnis trotzdem vorläufig entzogen wird, und das passiert leider immer noch viel zu schnell in solchen Grenzfällen, muss ich ganz ehrlich sagen, dann sollte man sofort Beschwerde über einen spezialisierten Anwalt einlegen lassen. Und ein dritter Punkt, der mir jetzt einfällt, die Entscheidung des Landgerichts hat auch eine verfassungsrechtliche Dimension. Also das Gericht betont dort, dass die vorläufige Fahrerlaubnisentziehung ein schwerer Eingriff in die Berufsfreiheit dieses speziellen Fahrers aus Artikel 12 Grundgesetz war. Und die allgemeine Handlungsfreiheit wird natürlich bei ihm auch eingeschränkt, wie bei allen anderen. Solche Grundrechtseingriffe brauchen eine solide Tatsachengrundlage, keine pauschalen Vermutungen. Also ich gehe davon aus, dass das Gericht sich da wirklich reingehängt hat, diesen Beschluss korrekt zu verfassen.
Das hoffe ich doch. Ja. Kurzes Break an dieser Stelle, ja, wenn dir diese Folge heute Mehrwert gebracht hat, und ich glaube schon, dass sie das hat, dann abonniere gerne Law & Talk auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hilft uns enorm, mehr Menschen zu erreichen. Bei YouTube schön durchgucken, die Folge. Ja, ich danke schon mal im Voraus. Und wenn du eine Frage zu einem Rechtsfall hast, der dich beschäftigt, schreib uns gerne deine Anmerkungen, deine Fragestellung. Ja, die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ja, und wenn du gerade in einer ähnlichen Situation bist oder jemanden kennst, dem das Thema heute hilft, teile diese Folge einfach weiter. Das kostet nichts und kann viel bewirken. Jetzt wieder zum Thema. Igor, 3 schnelle Tipps für unsere Hörer. Was sollte ich tun, wenn ich in so eine Situation gerate?
Ja, alles klar. Jetzt kommt mein Lieblingstipp. Ja, erstens, Schweigen ist Gold. Du musst der Polizei gegenüber keine Angaben zur Person machen, außer deine Personalien. Nichts sagen zum Alkohol, zur Party, nichts zur Menge, nicht, wann man zuletzt getrunken hat. Alles, was du sagst, kann nicht nur, es wird gegen dich verwendet werden. Glaub es mir.
Ja, ich sag ja auch immer, noch hat sich noch niemand um Kopf und Kragen geschwiegen. So ist das. Ja? Zweitens?
Ja, zweitens, lass die Blutprobe zu. Ist, ich meine, ohnehin Pflicht. Wir haben ab und zu Leute, die sagen, ja, ich wurde dazu gezwungen. Ja, ist leider nicht anders möglich. Ja, aber merke dir so viel wie möglich. Ja, wie war dein Zustand? Warst du koordiniert? Wie hat sich die Kontrolle angefühlt? Das können wichtige Details im späteren Verfahren sein. Ja, und bitte dieses Ganze nur dem Anwalt gegenüber äußern, nicht dem Arzt, der dich untersucht nach der Blutentnahme. Ja, gegenüber dem muss man keine Aussage machen. Da schweigt man auch am liebsten. Beziehe ich mich auf meinen ersten Tipp von gerade eben.
Drittens?
Ja, sofort einen Anwalt einschalten, würde ich mal sagen. Gerade in Grenzwertfällen lohnt sich das wirklich, schnell mal einen Fachanwalt für Verkehrsrecht einzuschalten. Auch gern bei uns melden. Die Beschwerde gegen eine vorläufige Fahrerlaubnisentziehung muss eigentlich zügig eingelegt werden. Je schneller, desto besser. Alleine sollte man das definitiv nicht machen.
Ja, danke Igor. Ja. Wir kommen zum Ende unserer heutigen Folge und da, wie immer, die Aufforderung an dich. Nenn uns gern die Takeaways aus dieser Folge, kurz und knackig.
Ja, machen wir gern. Und zwar unter 1,1 Promille ist noch keine Straftat. Für Paragraph 316 StGB braucht es alkoholtypische Ausfallerscheinungen. Die Blutalkoholkonzentration reicht hier alleine nicht aus. Und nicht jeder Fahrfehler ist ein alkoholbedingter Fahrfehler. Rotlichtverstöße, vergessene Blinker, einmalige Spurverfehlung, das passiert auch nüchternen Fahrern. Gerichte müssen das differenzieren. Das wäre jetzt eine knappe Zusammenfassung.
Ja, danke für die Zusammenfassung. Ja, und ich ergänze, lieber gar keinen Alkohol vor dem Fahren. Aber wenn es doch mal zu einem Verfahren kommt, lass dich gern von uns beraten. Es lohnt sich. Vielen Dank fürs Hören und Schauen unseres Podcasts. Wir hören uns in der nächsten Folge. Wie immer, bis gleich.
Bis gleich.